Herzlich willkommen zur neuen Folge des Zweite Luft Podcast. Heute freue ich mich sehr über den Besuch von Josefine Noack hier in der Zweiten Luft. Wer oder was ist Josefine Noack? Josefine ist eine Trainerin, die ihr vielleicht schon an zwei Stellen hier im Podcast hören konntet. Einmal, da habe ich sie vor guten zwei Jahren zu meiner Marathon-Vorbereitung befragt. Da war sie Teil diverser Gäste in einer Folge. Und dann hat sie auch noch beim ersten Aufeinandertreffen hier in der Zweiten Luft mit Jasper Lichte, den Jasper als Athleten begleitet, denn damals bei Jaspers Unterfangen das Race Across Germany zu begleiten, da war Josefine die Trainerin von Jasper und auch da konntet ihr sie schon an der einen oder anderen Stelle hier im Podcast hören. Heute gibt es mal eine Folge nur mit Josefine, denn ich wollte mal tiefere Einblicke in so einen Traineralltag bekommen. Falls ihr, und das soll es dann auch mit dem Vorgeplänkel gewesen sein, aber falls ihr mal Josefine in Aktion erleben wollt, dann seid ihr ganz herzlich eingeladen, denn am 5. März, schon nächste Woche, und am 2.4. hier in Hamburg bei der HASPA, da machen wir ja den Zweite Luft Running Club und die gute Josefine wird uns dort vor Ort als Trainerin mit Rat und Tat zur Seite stehen und unterstützen. Alles, was wir also da vor Ort vorhaben, das ja ist aus der Feder von Josefine. So ein bisschen erzählen wir auch gleich davon noch im Podcast. Euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Eine neue Woche, eine neue Folge und ich freue mich heute sehr über den Besuch der Trainerin Josefine Noack. Deswegen erstmal Moin an dich, liebe Josefine. Schön, dass du heute hier in der Zweiten Luft zu Gast bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch, dass ich bei dir wieder Gast sein darf.
Ja, das vielleicht wissen es nicht alle, aber in einer der ersten Folgen, da war Josefine schon mal zu Gast, gemeinsam damals mit ihrem Athleten Jasper Lichte. Und nochmal tatsächlich, stimmt, du hast, ich habe dich auch noch bei meiner ersten Marathon-Teilnahme um so ein paar SOS-Tipps gebeten. Dieses Jahr wollen wir es alles besser machen, deswegen melde ich mich jetzt schon Ende Februar bei dir. Nein, aber egal, kommen wir zu dir. Liebe Josefine, bei deiner Arbeit als Coach, was motiviert dich da am allermeisten?
Das ist ja gleich ein schwerer Einstieg. Was mich motiviert? Eigentlich die Freude am Sport. Also, dass ich selber sehr, sehr viel Freude daran habe und das weitergeben möchte. Das ist für mich die größte Motivation. Natürlich ist es irgendwo, geht es im Training auch immer um Leistungssteigerung, um Optimierung. Aber auch das sehe ich immer vor dem Hintergrund. Ich möchte, dass jeder Athlet, jede Athletin bei mir Spaß hat, ihren eigenen Körper besser kennenlernt, lernt, was sie damit alles Tolles machen kann. Und ja, diese Freude am Sport, am Draußensein, am sich bewegen und eben nicht auf die einzelnen Watt- oder Leistungen zu gucken. Das ist eigentlich das, was mich motiviert und was ich auch weitergeben möchte und was mich vielleicht auch von anderen Coaches ein bisschen unterscheidet.
Ja, sehr gut. Da steigen wir noch ein bisschen später genauer ein, was sich da alles so bei dir hinter verbirgt. Aber wie bist du denn überhaupt zum Coaching damals gekommen?
Fing früh an. Ich komme ursprünglich vom Schwimmen. Also war in meiner Jugend Schwimmerin und war in einem ganz tollen Schwimmverein, wo es viel Kinder- und Jugendarbeit gab. Und also hier liebe Grüße an den TVV Neu-Wilmsdorf. Die machen ganz tolle Kinderarbeit. Und da werden natürlich mal super viele Trainer gebraucht. Bei kleinen Kindern ist Betreuung super, super wichtig. Und da war es fast schon Tradition, dass man als eher ältere, gute Schwimmer oder Schwimmerin dann anfängt, auch die Trainer zu unterstützen. Und so habe ich dann im Nichtschwimmerbereich angefangen und habe versucht, Kinder ins Schwimmen beizubringen und gemerkt, dass mir eigentlich das etwas leistungsorientierte Art des Trainings mehr Spaß macht. Und so bin ich dann eigentlich dahin gekommen, immer typisches Schwimmtraining im Schwimmverein zu geben, also am Beckenrand zu stehen, Trainingspläne dafür zu schreiben, Technikverbesserungen. Aber das war immer ein guter Nebenjob. Also zu der Zeit bin ich noch zur Schule gegangen, hat sich super ergänzt zum eigenen Training. Aber ich habe gemerkt, je mehr ich mache, umso größer wird auch mein Interesse an den Hintergründen, an der Sportwissenschaft. Was passiert da eigentlich im Körper? Was machen wir im Training eigentlich genau? Also was haben die verschiedenen Trainingsmethoden eigentlich für Auswirkungen? Und warum machen sie einen besser? Oder vielleicht auch, warum nicht? Und das hat mich so interessiert, dass ich da immer mehr gemacht habe und habe auch gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht, mit den verschiedenen Charakteren, die man in so einer Trainingsgruppe hat, irgendwie umzugehen. Und ja, darum habe ich das dann einfach weiterverfolgt. Bin noch im Schwimmen mehr zum Triathlon, aufgrund meiner eigenen sportlichen Interessen. Und ja, so kam das dann, das erste von so einem normalen Vereinsgruppensetting. Vielleicht, wenn mal jemand kam, hey, was kann ich denn außerhalb des Schwimmtrainings noch machen? Hast du nicht nochmal einen Tipp fürs Laufen oder fürs Radfahren? Oder wie bringe ich das denn alles gut zusammen? Ja, und da war ich irgendwie mal die richtige Adresse, um mich da um Rat zu fragen, weil ich mich einfach super viel dafür interessiert habe. Und ja, so kam das dann, dass ich das immer mehr verfolgt habe. Halt am Anfang nur nebenbei, neben der Schule, neben des Studiums und dann aber gesagt habe, hey, das ist eigentlich das, was ich beruflich machen möchte. Aber am Anfang war es nicht der Plan, dass das mein Job wird und dass ich das wirklich verfolge. Aber ich bin eigentlich reingewachsen und jetzt bin ich sehr glücklich damit.
Das ist schön. War denn, ging denn dein Studium auch in die ähnliche Richtung oder hast du da noch einen anderen Plan mit deinem Studium verfolgt?
Als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich einen ganz anderen Plan, aber der ist dann nicht so aufgegangen und jetzt letztendlich habe ich dann doch Sportwissenschaften studiert, auch als es dann klar wurde, dass ich das dann doch beruflich verfolgen möchte und nicht nur nebenbei machen möchte. Und ja, inzwischen habe ich jetzt einen Master in High Performance Sport, also habe es dann auch bis zum Ende verfolgt.
Ist man dann als als Absolventin oder wenn man so in die Trainerrichtung geht, in die Coachrichtung geht, ist man dann automatisch selbstständig oder hättest du auch einfach in ein normales Angestelltenverhältnis gehen können?
Ich hätte auch in ein normales Angestelltenverhältnis gehen können. Also es gibt auch in Deutschland einige größere Trainingsinstitute mit mehreren Angestellten, was auch auf jeden Fall möglich war und da war ich auch in Gesprächen. Aber habe mich dann entschieden, dass ich doch lieber die Selbstständigkeit verfolge.
Und was war für dich dann der ausschlaggebende Punkt, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Mir persönlich ist es sehr wichtig, ein gutes Verhältnis zu meinen Athleten und Athletinnen zu haben, wo auch der persönliche Austausch im Vordergrund steht. Und wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet, dann muss man sich natürlich auch irgendwo der Unternehmensphilosophie unterordnen. Und wie viel Zeit man in ein Verhältnis investiert, wird hier mehr oder weniger dann vom Chef vorgegeben, also wie viel Arbeitszeit einem so zur Verfügung steht. Und das hat sich nicht so ganz mit dem gedeckt, wie, also ich habe es ausprobiert, aber es hat sich dann nicht so ganz mit dem gedeckt, wie ich es für das Beste für mich halte, also auch wie es mir am meisten Spaß macht und wie ich meine Athleten so am besten weiterbringen kann. Ich denke, jeder hat da auch, ich möchte die überhaupt nicht schlecht machen. Also jeder hat auch andere Bedürfnisse und andere Vorstellungen, was dann wichtig ist. Und darum ist es ja auch so schön, dass es verschiedene Anbieter gibt und jeder seine eigene Philosophie hat.
Wer kommt denn so als Sportler oder als Athlet zu dir? Gibt es da irgendwie eine bestimmte Zielgruppe, die dann sagt, Mensch, irgendwie bei Josefine bin ich besonders gut aufgehoben? Oder ist das so ein Querschnitt, sage ich jetzt mal, unter Sportlern?
Also ich habe da wirklich keine konkrete Zielgruppe. Das ist sehr breit gefächert. Wir hatten ja am Anfang schon mal Jasper angesprochen, mit mehr dem Ziel auf Ultradistanzen im Radsport. Ich trainiere aber auch noch Triathleten, sowohl für die zweite Bundesliga als auch im Bereich Langdistanz. Radsportler, die hier im Norden oder auch auf nationalem Niveau Bundesliga und Kriterien fahren, bis in diesen Ultrabereich. Also es ist wirklich sehr, sehr breit.
Und also okay, du kannst nicht sagen, welcher Typ Sportler genau zu dir kommt. Das ist wirklich sehr, sehr breit, sagst du, verstanden. Aber wie gewinnst du denn neue Sportler? Weil so ein Sportler, ich meine, das ist ja bei euch dann wahrscheinlich ein viel tiefer gehenderes Verhältnis, aber am Ende ist ein Sportler oder eine Sportlerin für dich ja auch ein Kunde beziehungsweise eine Kundin. Davon lebst du ja auch, muss man sagen. Wie gewinnst du da neue Kunden, ist ein blödes Wort in dem Zusammenhang, aber ja doch, nennen wir sie mal Kunden.
Das sind sehr unterschiedliche Wege. Also es ist immer noch viel Mund-zu-Mund-Propaganda, nennen wir es mal so. Also natürlich dann vielleicht in den Vereinen, dass ich eine Athletin trainiere und in dem Verein dann vielleicht sehen auch andere, dass sie sich gut entwickelt und bekommen mit, dass sie eine Trainerin hat und fragen dann vielleicht mal nach, wer das denn ist. Also hauptsächlich darüber. Ich versuche ein bisschen bei Social Media was zu machen, was aber ich nicht die Beste bin im Vergleich zu manchen anderen Instituten, größeren Instituten. Aber auch darüber kommen auf jeden Fall ein paar Kontakte. Auch manchmal durch meine eigene sportliche Aktivität, dass ich auf Rennen, wenn ich selber Rennen fahre oder Läufe bestreite, dass ich da andere Athleten kennenlerne, mit denen man ins Gespräch kommt und die dann erfahren, was ich mache. Und dadurch dann entweder selber ins Coaching kommen oder jemanden kennen, der gerade jemanden sucht. Ich glaube, bei meinen ganzen Kunden, die ich aktuell habe, fast jeder hat eine andere Geschichte, wie er zu mir gekommen ist.
Okay, weil die nächste Frage geht damit so ein bisschen einher, denn die Frage, ob man als Trainerin auch eine gute Verkäuferin sein muss. Denn ich glaube, bei viele Selbstständige, und am Ende bist du ja eine Selbstständige, die müssen sich ja immer sich selber sehr, sehr gut verkaufen. Das ist für mich auch immer so, finde ich, gefühlt so die größte Hürde, irgendwie was selbstständig zu machen. Also weil man immer den Leuten erzählen muss, warum man bei einem selber gut aufgehoben ist oder warum man was bietet, was andere vielleicht nicht bieten. Wie siehst du das denn?
Ja, ich kann absolut nachvollziehen, was du beschreibst. Und ich sehe das auch ganz, ganz viel in der Branche. Ich selber versuche mich ein bisschen davon frei zu machen, auch wenn es immer ein schmaler Grat ist, weil klar, ich muss, um Geld zu verdienen und um zu leben, eine gewisse Anzahl Kunden haben. Und da muss man irgendwo auch überzeugen. Aber ich versuche weniger mit dem zu überzeugen, also wirklich zu verkaufen, dass irgendein Trainingsplan jetzt x% mehr Leistung bringt oder weil es absolut nicht sich so verallgemeinern und pauschalieren lässt und eigentlich in der Regel nie stimmt. Ich versuche nicht, mich als Produkt zu verkaufen oder als Dienstleistung zu verkaufen, sondern eher eine Partnerschaft mit meinen Kunden einzugehen und dass sie einfach das Gefühl haben, ich bin für sie da und irgendwie ich nehme ihnen vielleicht auch manchmal eine Sorge ab oder Stress darüber, was sie denn jetzt trainieren sollen oder auch vielleicht mal Wettkampfängste, dass man auch darüber sprechen kann oder was auch immer gerade relevant ist und versuche eher ein guter Berater, manchmal vielleicht sogar Freundin zu sein und denjenigen, denen das wichtig ist und die das auch merken und selber daran Interesse haben, da denke ich, da muss ich nicht verkaufen. Also ich möchte keine Dienstleistung verkaufen, sondern irgendwie als Mensch gesehen werden. Auch ich als Trainer bin einfach ein Mensch und nicht nur ein Dienstleister. Und das versuche ich nach außen darzustellen, da eben nicht darzustellen, einfach zu sein.
Ja, verstanden. Wenn du aber, also wenn neue SportlerInnen auf dich zukommen, suchst du die dir dann auch bestimmt aus oder müssen diese SportlerInnen bestimmte Kriterien mitbringen oder bist du erst einmal offen für alle?
Ich bin erstmal offen für alle. Ich habe natürlich gewisse Grenzen. Also brauche nicht darüber zu reden, dass wenn ich mitbekommen sollte, dass es irgendwas Richtung Doping geht oder so, dann bin ich natürlich völlig falsch und das lehne ich komplett ab. Aber grundsätzlich, was die sportliche Fähigkeit angeht, bin ich komplett offen. Also von Anfängern bis Profis bin ich da absolut offen für jeden. Es gibt keine Einstiegshürde, was die Erfahrung angeht. Ich bin auch mal sehr offen, was Sportartwechsel angeht. Also wenn jetzt ein Läufer sagt, er möchte mal einen Triathlon machen oder ein Triathlet sagt, nee, er möchte sich jetzt mehr aufs Radfahren konzentrieren oder so. Da habe ich auch relativ viele Kunden, die da so mit denen man so Wechsel begleiten kann. Also da nehme ich erstmal in der Hinsicht jeden. Es muss menschlich passen. Das ist, wie ich ja schon gesagt habe, sehr, sehr wichtig. Und was da auch zukommt, Ehrlichkeit, eine gewisse Offenheit, auch eine Bereitschaft, über manche Sachen zu sprechen, ist total wichtig.
Okay. Gibt's denn, also ich vermute jetzt nach deinen vorherigen Antworten die Antwort zu kennen, aber ich frage es trotzdem mal, gibt's denn eine Sportart, die du hauptsächlich aktuell betreust oder bist du da auch sehr, sehr breit gefächert?
Ich betreue hauptsächlich Radfahrer und Radfahrerin, also ich muss auch ganz klar sagen, vor allem Radfahrerin. Ich habe einen sehr hohen, also relativ hohen Frauenanteil im Vergleich zu dem, was man vielleicht jetzt, wenn man die Deichrunde fährt, an Frauen sieht. Also das freut mich sehr. Ja, also Radfahrerinnen machen den größten Anteil aus, aber auch in den verschiedenen Disziplinen, also Straße, Gravel, Mountainbike, Cross und auch ein paar Triathleten. Ich habe aktuell keine reinen Läufer, wobei ich da aber sehr, sehr offen bin.
Am Ende reden wir nochmal über so ein kleines Projekt, was wir gemeinsam starten werden. Dann hast du ja gleich eine ganze Handvoll Läufer, die du da begleiten darfst.
Genau.
Aber wenn ich jetzt Sportler, Sportlerin bei dir bin, wie sieht denn da dann eine Zusammenarbeit aus? Bist du dann regelmäßig mit deinen Athleten im Austausch? Ich schätze mal, es gibt diverse digitale Hilfsmittel. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht da so die Zusammenarbeit bei dir und deinen Athleten aus?
Ja, wir verlassen uns eigentlich komplett auf die digitalen Hilfsmittel mittlerweile. Die grundsätzliche Plattform ist Training Peaks. Vielleicht kennen das manche von den Hörern. Es ist eine Plattform, die ein bisschen komplexer ist als ein Kalender, wo ich Trainings einstellen kann und der Kunde jeweils die dann sehen kann, die aber auch sehr detailliert sind. Also es steht nicht nur eine Stunde Laufen, sondern oder eine Stunde Radfahren, sondern es steht sehr detailliert, ist über die Intensität, wie lange es genau sein soll, wie intensiv es sein soll. Und das basiert dann immer auf irgendwelchen Tests, die wir vielleicht im Vorhinein machen oder auch regelmäßig ins Training einbauen. Dazu kommen noch Beschreibungen, wie zum Beispiel Tipps für die Ernährung während der Einheit. Und ja, sowas wird da alles geplant. Auch zum Beispiel ein Krafttraining wird eingeplant. Wie der Plan exakt aussieht jetzt in der Woche, basiert ganz viel auf irgendwie Kommunikation, dass wenn mir vorher gesagt wird, hey, ich habe am Dienstag immer ein Schwimmtraining bei den Triathleten, da möchte ich gerne hingehen. Und donnerstags ist aber immer der Tag, wo ich meine Kinder von der Schule abholen muss und mit denen nachmittags was unternehme. All solche Sachen plane ich ein. Und da erfolgt die Kommunikation meistens total unkompliziert, irgendwie über WhatsApp. Man kriegt einfach kurz eine Nachricht, hey, nächste Woche, Mittwoch, habe ich keine Zeit. Oder so. Also es meistens läuft die Kommunikation über WhatsApp, weil es einfach bei den meisten das Unkomplizierteste und Handys immer zur Hand, mal kurz eine Nachricht schicken. Und genau so kommt dann auch mal das Feedback zum Training. Wenn es ein bisschen ausführlicher wird, benutze ich auch gerne Sprachnachrichten von beiden Seiten. Ob es dann mal ein Feedback zum Training ist oder ein kleiner Bericht, wie man sich sonst so fühlt oder wenn man gerade von der Krankheit zurückkommt, wie man das am besten handhabt. Also das sind so die typischen Kommunikationswege. Mir ist es wichtig, dass es unkompliziert ist, weil da ist die Kommunikation meistens schneller und einfacher und direkter und ungefilterter, was oft hilft für mich, die Situation besser einschätzen zu können, als wenn man erst sich ja in einer Woche zum Telefonieren verabredet.
Okay. Aber gibt es dann auch mal persönliche Treffen oder ist das tatsächlich eher die Ausnahme?
Das ist die absolute Ausnahme. Also ich glaube, die meisten meiner Athleten sehe ich nie.
Okay.
Die in der Gegend wohnen, da trifft man sich vielleicht mal auf einen Kaffee, aber das kommt ganz selten vor. Es liegt aber auch in der Distanz. Also mittlerweile sind die meisten in ganz Deutschland und in der Schweiz verteilt. Also.
Okay, das wäre schwierig abzubilden. Kommen wir dann vielleicht mal zu deinen Trainingsmethoden. Welche Ansätze verfolgst du denn in deinem Training? Was ist so das Besondere, sag jetzt mal, an deinen Trainingsplänen, an deiner Trainingsplanung? Wo unterscheidest du dich vielleicht auch von anderen Anbietern oder Trainern, TrainerInnen am Markt?
Also das Wichtigste ist mir immer, dass das Training oder Trainingsplan wirklich zu der Person passt. Dass wir keine fertigen Vorlagen benutzen oder ja, also das sehe ich halt manchmal bei anderen, dass einfach fertige Vorlagen oder eine gewisse Routine immer wieder benutzt wird. Mir ist es wichtig, dass es gerade zum Alltag der Person passt, denn wenn durch das Training ist, Training soll Spaß machen und soll dich besser machen. Aber wenn es dich stresst, dann sehe ich das beides als nicht gegeben. Darum muss es zum normalen Alltag passen, zur Familie, zum Beruf und so weiter. Und da versuche ich nochmal kreativ zu werden. Man kann zum Beispiel mit 2 Einheiten am Tag arbeiten, wenn es besser den Alltag passt, morgens eine Dreiviertelstunde und abends eine Dreiviertelstunde zu machen. Oder den Ruhetag nicht am klassischen Montag, sondern eben an einem anderen Tag den zu legen. Oder auch gerade im Triathlon, auch Sportarten auf eine geschickte Weise miteinander zu kombinieren und da einfach ein bisschen kreativer zu denken und viel im Austausch mit dem Athleten zu sein, was sich auch für den persönlich gut anfühlt. Das finde ich auch ganz wichtig. Dann auch bei den verschiedenen Trainingsmethoden. Also man hört viel vom Double-Threshold-Modell oder polarisierten Training. Ich finde all diese verschiedenen wissenschaftlichen Ansätze total interessant und probiere sie gerne aus. Und da ist mir auch mal ganz wichtig, dass der Athlet mir auch Rückmeldung gibt, wodurch er sich denn selber fitter und stärker fühlt. Klar, wir können messen, aber es muss einem auch Spaß machen, wenn man sich zu jedem Training nur quält und eigentlich keine Lust dazu hat. Dann ist das nicht langfristig und nachhaltig.
Wie sieht denn so eine Kombination, du hast gerade angesprochen, wenn du Sportarten im Triathlon-Training miteinander kombinierst, wie kann ich mir das sowas vorstellen?
Es ist im Triathlon relativ üblich, zum Beispiel erst Rad zu fahren und direkt danach zu laufen, weil das natürlich auch die Belastung im Wettkampf ist. Und das planen wir natürlich auch ein. Aber nur weil das die typische Kombination ist, heißt es nicht, dass man es nicht auch andersrum machen kann. Besonders im Winter ist es für mich, wo viele Sportler drinnen auf der Rolle fahren, aber draußen laufen, eine sehr ungeschickte Kombination, erst drinnen zu fahren und total zu schwitzen und dann draußen zu laufen. Auch wenn es jetzt wettkampfmäßig typisch ist und man natürlich direkt vor den Wettkämpfen auch so trainieren wird. Aber jetzt im Winter denke ich auch, ich gehe lieber erst laufen und setze dich dann auf die Rolle und dann wird dir eher wärmer und dann schwitzt du. Und also da ein bisschen mal ja außerhalb der Norm zu denken, ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
Gibt es denn Methoden oder Techniken, die du sehr gerne anwendest? Gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, hast du so deine 3, 4 Geheimtricks, die bei dir so ein bisschen besonders sind?
Ja, also ich glaube, geheime Tricks gibt es im Training nicht, außer dass es nicht so kompliziert sein muss, wie viele denken. Wiederholung ist leider sehr wichtig. Was aber trotzdem bei mir fast jeder, also sagen wir mal jeder, der keine gesundheitlichen Einschränkungen hat, machen muss, ist irgendeine Form von hochintensivem Training. Da kommt man bei mir nicht drum herum.
Warum? Was ist das Besondere daran?
Ich glaube nicht, dass es jetzt sowas Besonderes ist, weil wissenschaftliche Evidenz dafür auf jeden Fall gegeben ist, gerade in den Ausdauersportarten. Ich merke aber, dass viele, die keinen Trainer haben, sondern nur so für sich trainieren, diesen Teil gerade in Ausdauersportarten häufig vernachlässigen. Also gerade Läufer und Radfahrer, die auf eine längere Distanz trainieren, sei es jetzt Marathon oder vielleicht 100 Kilometer plus Rennen, dass da dann meistens eher so in diesem mittleren oder lockeren Bereich trainiert wird, aber diese hochintensiven Spitzen eher fehlen. Und ich meine damit keine Sprints, sondern so dieses wirklich mal von so 30 Sekunden bis mal so 8 Minuten, so diesen Bereich, der aber sehr, sehr schnell gefahren oder gelaufen wird, wird häufig vernachlässigt, aber der ist super wichtig für die Ausprägung der maximalen Sauerstoffaufnahme, was dann wiederum sich positiv auf die Ausdauer auswirkt.
Und wenn du jetzt mal sagst, also wir reden ja hier, glaube ich, über Hit-Einheiten.
Genau.
Wenn du jetzt mal eine Hit-Einheit für einen Läufer, eine Läuferin, die vielleicht einen Marathon vor der Brust hat, nennen kannst und dann vielleicht auch für, ja sagen wir mal, jemanden, der, jetzt mal lokales Beispiel, die 100 Kilometer bei Interclassics gewinnen möchte, so mal rein hypothetisch. Also was müssten diese Personen machen, dass oder als Hit-Einheit machen, dass du sagst, das bringt dann auch wirklich was?
In diesem Hit-Bereich unterscheiden sich erstmal die Einheiten nicht so stark. Also ob derjenige jetzt mal nicht mehr 10 Kilometer laufen möchte oder Marathon laufen möchte, würde ich die gleiche Einheit aufschreiben. Bei Läufern finde ich total klassische Einheit, 4x4 Minuten. Die werden dann mehr oder weniger so schnell gelaufen wie möglich. Also man fängt natürlich jetzt nicht im Vollsprint an, sondern schon über diese 4x4 Minuten konstant hohe Pace, sodass man danach nicht völlig zusammenbricht, sondern sich noch entspannt auslaufen kann. Aber das sollte schon sehr, sehr hart sein. Und die Pause dazwischen, da kann man gerade beim Laufen ein bisschen rumspielen, ob man lieber eine Minute wirklich geht oder vielleicht 2 Minuten locker weiterläuft. Da kann man ein bisschen variieren und auch ausprobieren, was einem eher liegt. Ich habe sonst immer viel mit aktiven Pausen gearbeitet, wo man halt eher weiterläuft. Ich probiere jetzt bei mir selber gerade mal, wie es sich so anfühlt, wenn man ein bisschen rumsteht. Ist interessant, also kann man selber auch mal ein bisschen was ausprobieren. Aber wichtig ist dabei immer, dass wirklich die Geschwindigkeit in diesen 4x4 Minuten hoch ist und man wirklich einen hohen Puls hat, dass man merkt, dass man sehr, sehr schnell atmet und ist nahezu maximal. Das ist auch, wenn wir im Training nie absolut all-out gehen wollen, das sparen wir uns besser für den Wettkampf auf.
Okay.
Auf dem Rad könnte man eine ähnliche Einheit machen, 4x4 Minuten, ist auch da ein Klassiker. Es gibt auf dem Rad ist auch Intermittent Exercise, gibt es beim Laufen auch, aber ich finde es beim Rad sehr viel leichter umzusetzen, wo man zum Beispiel 30 Sekunden natürlich noch ein bisschen intensiver fährt und dann wieder eine kurze Pause von 30 Sekunden macht und das dann aber sehr häufig wiederholt. Da wäre ein Beispiel 3x10x30x30. Also man fährt eine Serie von immer 30 Vollgas, 30 locker, das Ganze 10-mal. Danach ist man ziemlich fertig, gönnt sich eine längere Pause von 5 bis 10 Minuten, wo man einfach weiterfährt, nicht stehen bleibt, schon locker weiterfährt. Und das Ganze wiederholt man dann 3-mal.
Okay.
Wer sich da noch mehr herausfordern möchte, der verkürzt einfach die Pause noch von 30 auf 15 Sekunden.
Okay, ihr habt gehört, so, das ist schon mal ganz wichtig. Wer mehr dazu wissen möchte, muss dringend mit Josephine zusammenarbeiten. Nein, super. Erstmal danke dafür. Sehr spannend. Kommen wir mal vielleicht noch so im letzten Block zu deinen Sportlern, Athleten. Gibt es da auch mal, ich sag mal, Klienten, nennen wir es jetzt mal, die besonders herausfordernd sind, wo du auch mal an deine Grenzen kommst als Trainerin?
Ja, natürlich, die gibt es auch. Das ist ein sehr großes Thema, weil es gibt natürlich da die verschiedensten Arten an Herausforderungen, mit denen man da als Trainer konfrontiert ist. Zum einen, wo ich glaube, jeder Trainer an eine Grenze kommt, wenn man das Gefühl hat, der Athlet entwickelt sich nicht weiter, obwohl man denkt, man macht alles relativ gut. Es ist nie alles perfekt, aber wenn man der Meinung ist, okay, sowohl der Plan als auch der Athlet macht alles gut genug, dass eigentlich was passieren müsste. Aber meistens ist es dann eher, dass man einen Fehler einfach übersehen hat. Und das zu suchen, kann schon durchaus herausfordernd sein, weil natürlich so viele Bereiche mit da reinspielen, wie sich der Körper entwickelt, eben wie die Ernährung, aber auch der Schlaf oder vielleicht familiärer Stress. Und man möchte ja auch nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen, sondern muss dann sich so lange noch vortasten. Und das kann schon herausfordernd sein. Aber das ist auch das, was ich sehr, sehr gern mag an dem Job, sich da die umfassende Herangehensweise.
Aber gibt es denn da vielleicht auch Situationen, die dich mal persönlich, also vielleicht mental an eine oder an Grenzen bringen?
Ja, auf jeden Fall. Ich gehe damit auch offen um. Jeder, der bei mir, mein Social Media Profil sieht das auch. Also ich hatte selber eine Essstörung und ich hatte auch schon Athleten, die zu mir gesagt haben, sie möchten nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der eine Essstörung hatte. Weil das zeigt, dass man selber kein Körpergefühl hat. Solche Sachen haben mich dann schon verletzt, also auch persönlich verletzt. Da ist natürlich keine Zusammenarbeit zustande gekommen, aber ja, das hat mich dann auch mental wirklich mehr als ein paar Stunden ein bisschen runtergebracht. Und da es ist dann aber auch gut, wenn man jemanden hat, mit dem man dann darüber reden kann.
Ja, das scheinst du zu haben. Danke dafür deine, also ich, wie gesagt, wenn ich bei Social Media verfolge, vorwiegend ja Instagram, der weiß, dass du sehr, sehr transparent bist mit deinem Seelenleben und oder mit dir selber und dir da wirklich, oder der bekommt da wirklich tiefe Einblicke von dir als Person, also zumindest jetzt mal von außen betrachtet, wenn ich das so sagen darf. Und ich finde das immer sehr, sehr, sehr angenehm in dieser Instagram-Bubble, die ja immer nur irgendwie gefühlt auf höher, schöner, schneller weitergeht und irgendwie alle sind die tollsten, finde ich immer solche Ausnahmen ja am Ende, wie dich dann da eigentlich immer sehr, sehr angenehm, gerade so in dieser Sportbubble da drin, weil da gefühlt ja alle nur die besten, tollsten und schönsten sind.
Das freut mich sehr, ja. Genau das ist auch meine Intention dabei.
Ja, also ich finde, das klingt dir sehr gut. Vielleicht magst du noch einmal, also ich will jetzt gar nicht so drüber weggehen, aber wer mehr zu dir da auch lesen möchte, da, wie gesagt, sei das Instagram-Profil sehr ans Herz gelegt oder auch deine Videos, ja, die du ja so machst, da bekommt man, denke ich, finde ich, einen sehr, sehr guten Einblick von dir. Ich würde gerne mit dir nochmal so abschließend in die Zukunft des Coachings gucken. Das ist so als letztes Thema. Welche Trends du da so mittlerweile siehst? Weil klar, so das Thema Selbstvermarktung über digitale oder soziale Netzwerke ist ein Thema. Also ich bewundere immer deine Videos, die du, glaube ich, mit so einer kleinen Drohne von dir machst. Aber welche Trends siehst du denn allgemein so in der Coaching- und Trainingswelt?
Ja, meine kleine Drohne, die ist wirklich toll, weil ich mich selber sehr schwer damit tue, wie ich auch schon anfangs mal erwähnt habe, mich so zu vermarkten. Ich bin immer offen und ehrlich und erzähle, was mir auf dem Herzen liegt. Aber das ist natürlich in den letzten Jahren aber immer wichtiger geworden, sich auch zu vermarkten. Darum habe ich diese kleine Drohne, weil die einfach super klein und leicht ist und ich sie überall mit hinnehmen kann. Und darum habe ich nicht das Gefühl, ich drehe hier gerade einen Film, sondern ich mache einfach, was ich immer mache und die kommt nur mit. Ja, aber das wird aus meiner Sicht leider immer wichtiger, weil es natürlich auch ein bisschen blenden kann. Wer gut darin ist, so Videos zu machen, sich gut zu vermarkten, ist nicht unbedingt ein guter Coach. Und da appelliere ich natürlich an alle, dass man da vielleicht im Erstgespräch mal die richtigen Fragen stellt und sich nicht von irgendeinem coolen Image blenden lässt. Manche haben auch ein cooles Image und sind trotzdem gute Coaches, aber nicht alle. Und ich fürchte, dass es halt noch weiter in die Richtung geht, was mir ein bisschen Sorge macht. Und was aber noch ein zweiter großer Trend in den letzten Jahren ist, dass alles immer professioneller wird. Sowohl die Vermarktung als auch im Training selbst die eine Professionalisierung stattfindet, die zweischneidig ist. Einerseits finde ich das toll, dass es so viele neue Möglichkeiten gibt, was Technologien angeht. Eben, dass ich auch, dass mein Training fast ausschließlich online stattfindet und trotzdem alle gut betreut sind. Aber es gibt auch immer mehr Dinge, die nur verkauft werden und eigentlich nicht so viel bringen. Mhm. Ich meine, das sehen wir überall, nicht nur im Training und im Sport. Aber dass auch manchmal dadurch ein bisschen der Spaß verloren geht, weil ich das Gefühl habe, dass viele Angst haben, sie verpassen etwas, wenn sie nicht die besten Schuhe haben, wenn sie nicht die neueste Trainingsmethode ausprobiert haben, die von XY beworben wird, wenn sie nicht das neueste Gel benutzen. Da habe ich manchmal so ein bisschen, sehe ich manchmal so mit Sorge, dass sich einige darin verlieren und sich zu sehr darauf fokussieren und zu wenig den Spaß wieder an dem einfach am Sport machen, am draußen sein, am sich bewegen haben, sich auch an diesem, sich einfach anstrengen und sich nicht den Vorteil, den ich vielleicht durch hartes Training erarbeiten kann, einfach erkaufen. Also bei manchen Dingen geht es wirklich, dass wenn man sich irgendwas kauft, das hat einen gewissen positiven Effekt oder irgendeine besondere Methode benutzt. Aber ich vermisse so ein bisschen die Freude an dieser Arbeit wieder. Da sehen wir gerade in den letzten Jahren natürlich wieder aus dem Profisport vieles, was auch jetzt im immer ambitionierteren Hobbysport Einzug findet, was leicht zugänglich ist. Das sehe ich so zweischneidig.
Jetzt hast du ja schon erwähnt, welche Rolle, ich sag mal, digitale Tools für dich haben. Also Trainingspeaks hast du ja erwähnt, dass du darüber ja deine Athleten oder SportlerInnen steuerst. Aber gibt es da noch vielleicht andere Dinge, die in denen du da arbeitest? Und das Thema, das zweite Teil der Frage, wie wichtig wird KI in dem Zusammenhang vielleicht auch? Gibt es da irgendwie Dinge, wo du sagst, Mensch, ich muss gar nicht mehr irgendwie die Werte analysieren, das macht vielleicht zukünftig einfach eine KI für mich und ich teile das Ganze dann, denn ich habe das anhand von einem Beispiel gesehen, es gibt jetzt ja bei Strava, kann man finden, wie man möchte, aber diese komische KI-Einschätzung, also die finde ich sehr, sehr rudimentär, ist und wo ich als absoluter Amateur sehe, gut, dankeschön, also es ist so Aussage G0, aber wie siehst du da diese Entwicklung? Denkst du, da kommt noch mehr?
Ja, erstmal zum ersten Teil der Frage. Ich benutze hauptsächlich Trainingpeaks, das ist wirklich das, wo das meiste stattfindet. Ich benutze ein paar Tools zur Auswertung von Leistungstests. Aber das ist alles, das ist Excel und alles selbst gebaut. Also das sind jetzt keine tollen Online-Tools. Ja. Und sonst, ja, klar. Also ich selber und meine Athleten nutzen Swift oder Training Peaks Virtual gibt es jetzt neu oder was auch immer für eine Plattform, um das Rollefahren ein bisschen spaßiger zu machen. Aber das war's auch. Okay. Ich finde, ja, auf höherem Niveau würde ich vielleicht je nach Athlet und Zielsetzung vielleicht nochmal Kalkulatoren benutzen, um Pacing-Strategien für Radrennen, insbesondere Zeitform zu entwickeln. Da weiß ich, dass das auch auf höherem Niveau viel benutzt wird und auch sehr verlässlich funktioniert. Aber sonst bin ich selber kein allzu großer Freund davon, denn ich sehe sowohl bei Strava, das, was du angesprochen hast, ist wenig hilfreich. Nee. Und auch, du hast ja auch angesprochen, Auswertung zum Beispiel von Trainingseinheiten oder von Tests. Dadurch, dass also aktuell zumindest die Tools dann noch nicht so gut sind, dass man sich wirklich drauf verlassen kann und ich dann meistens nicht weiß, was schief läuft, also wenn ich selber eine Excel-Tabelle programmiere und dann was eingebe und dann komische Werte rauskommen, dann weiß ich, auf welche Sachen ich achten muss und ich weiß vielleicht, warum das komisch ist. Wenn das alles ein komplexes System für mich übernimmt, habe ich das auch für ich als Coach, ich muss auch einschätzen können, was ist jetzt gerade wahrscheinlich, was daraus kommt oder was ist unwahrscheinlich. Und je mehr mir da abgenommen wird, umso weniger muss ich selber denken und umso weniger Freude habe ich, glaube ich, an diesem Job. Also das ist ja auch genau das, was ich mag. Und es gibt natürlich inzwischen Apps, die über KI einen Trainingsplan entwickeln, die ihn dann auch kurzfristig umstellen können. Und ich habe keine Ahnung, wie hoch die Qualität von diesen Trainingsplänen ist. Aber in meiner Arbeit kommt es auch sehr viel mehr an, als nur einen guten Trainingsplan zu schreiben und die Trainingswerte zu analysieren und den Trainingsplan wieder anzupassen, dass das langfristig eine KI machen kann und auch gut machen kann, ist schon für mich vorstellbar, aber diese Kommunikation, den
das wird schwer.
Fragen oder auch vor allem, manchmal braucht man einfach jemanden, der zuhört oder dem man irgendwas erzählen kann, auch gerade nach dem Rennen, wenn ein Athlet anruft und einem erzählt, dass es entweder total toll war oder auch manchmal total furchtbar war. Das kann keine KI je übernehmen. Und ja, darum hoffe ich, also es ist gut, da wo man uns ein bisschen mal stumpfsinnige Arbeit vereinfachen kann. Aber über das Persönliche, da wird es hoffentlich nie dran kommen.
Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ich glaube, da wird die Rolle von einer guten Trainerin, einem guten Trainer, kann die KI da nicht ersetzen. Also ich sehe das auch bei uns so im journalistischen Umfeld. Wir sehen KI als Werkzeug, aber niemals als Ersatz für einen Menschen. So.
Genau.
Super. Ja, eigentlich, bevor wir das Ganze abschließen, ich habe noch 3 Fragen und dann entlasse ich dich wieder zurück in deine Genesung beziehungsweise ins Training. Was tust du denn persönlich, um dich als Trainerin oder auch als Person weiterzuentwickeln? Es ist ja vielleicht auch mal spannend zu hören, was ein Coach so macht.
Das ist eine umfassende Frage. Also einerseits, um mich vielleicht fachlich weiterzuentwickeln oder auch da vielleicht in einzelnen Spezialgebieten mehr zu wissen. Ich lese ultra viel. Ich höre Podcasts, hauptsächlich dann, wo vielleicht Wissenschaftler zu Gast sind oder Trainer von Profis zu Gast sind. Mir ist schon klar, dass man es nicht mal eins zu eins übernehmen kann, aber um auch nur Einblicke darin zu bekommen, was ist gerade Trend, was interessiert eigentlich gerade den Hochleistungssport und dann sich überlegen zu können, was können wir davon lernen? Bücher, Podcasts sind da so meine Hauptquelle. Ich probiere natürlich selber mein Training auch aus. Also mein eigenes Training ist auch irgendwo ein bisschen mal ein Versuch, um da was zu testen. Und da ich jemand bin, der ein sehr gutes Körpergefühl hat, merke ich auch mal relativ schnell, wie was funktioniert. Und sonst habe ich viele oder einige andere Coaches, zu denen ich ein sehr gutes Verhältnis habe, mit denen ich mich austausche. Sowohl zum Training, zu Trainingsmethoden, zu Athleten, wenn man mal irgendwo einen Rat braucht, aber auch ganz viel persönliche Entwicklung, dass ich auch über mein eigenes Training mit anderen Coaches spreche. Ich selber habe kein Trainer oder Trainerin in dem Sinne, aber schon viele oder einige Personen, mit denen ich darüber sprechen kann und die mich auch gut genug kennen, dass sie das einschätzen können. Und ja, das ist so. Und sonst fürs Persönliche. Ich lese auch da in dem Bereich viel. Und ich denke, dass ein paar wirklich, wirklich gute Freunde auch immer sehr wichtig sind für die Persönlichkeitsentwicklung, egal ob als Coach oder als was auch immer man vom Beruf ist, mit dem man einfach über alles reden kann.
Hast du Vorbilder an der Stelle? Hast du Vorbilder, die dich inspirieren so im Leben?
Also ich habe Vorbilder. Meine Vorbilder sind vor allem Steven Seider und Steve Magnus. Das sind zwei Wissenschaftler, ihr könnt sie mal auf YouTube suchen, die machen Videos, in denen sie wissenschaftliche Zusammenhänge sehr gut und für normalen Sportler sehr brauchbar erklären, aber die absolut keine Form von dem haben, was wir sonst auf YouTube oder Social Media sehen. Das sind zwei ganz normale Herren, die da in ihrem Arbeitszimmer sitzen und eine halbe Stunde, Stunde in ihre Kamera sprechen und viel wissen und auch vor allem wissen, wie man es anwenden kann und wie man es in die Praxis umsetzen kann und wie man zwischen verschiedenen Personengruppen und Zielstellungen differenzieren kann und super, super viel Erfahrung haben, aber sich trotzdem selber nicht in den Vordergrund stellen, nichts verkaufen wollen, selber sich nicht darstellen als irgendetwas. Das finde ich so unheimlich authentisch. Und ich freue mich immer, wenn ein neues Video kommt, weil ich lerne immer etwas und man ist nie geblendet von irgendeinem Image.
Und bevor ich dich jetzt, wie gesagt, wieder einmal in dein Training entlasse, nur die letzte Frage. Was ich anfangs schon erwähnt habe, wir machen ja gemeinsame Sache. Und zwar gibt es den zweite Luft Running Club am 5. März und am 2. April hier in Hamburg. Wir gehen mit dir gemeinsam laufen. Einmal wirst du wahrscheinlich dabei sein oder einmal laufen, aber beim zweiten Mal vielleicht eher auf dem Rad sitzen, weil du einen eigenen Wettkampf da hast, der da in die Quere kommen könnte. Aber willst du schon ein bisschen mehr verraten, was wir so vorhaben? Oder soll ich noch was ergänzen? Oder ich kann dann gerne was ergänzen.
Ja, ich erzähle auf jeden Fall schon mal, der nächste ist ja schon Anfang März ist ja nicht mehr lange hin. Da zähle ich natürlich, dass ich meine Lieblingseinheit aus meiner aktuellen Marathonvorbereitung mitgebracht habe. Denn ich laufe selber den Hannover Marathon und es ist für mich auch der erste Marathon. Und habe aber eine sehr tolle Einheit und die werden wir gemeinsam laufen. Ja, das ist ein Steigerungslauf, mit dem wir...
Ich freue mich.
Ja, ich freue mich nämlich auch. In den verschiedenen, so im Marathon-Pace, also nicht super schnell, aber jeder individuell in seinem Marathon-Pace und ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, ein paar Kilometer läuft und hilft auf jeden Fall auch die Pacing-Strategie für den Marathon ein bisschen zu verfeinern. Das ist nämlich super wichtig zu wissen, mit was für einer Pace laufe ich eigentlich. Und nicht zu schnell losläuft, auch nicht zu langsam. Und da werden wir ein bisschen dran arbeiten. Und darauf freue ich mich. Und ich bin natürlich auch sonst da, um Fragen zu beantworten, sonstige Tipps zu geben. Ja, und jetzt darfst du noch mehr dazu erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Kommt alle gerne vorbei. Die Anmeldungen, die verlinken wir auch hier nochmal in den Shownotes oder haben wir auch sehr breit schon verlinkt auf zweiteluft.com. Josefine hat in ihrem Instagram-Account dafür schon Werbung gemacht. Machen wir alles auch nochmal, würde ich sagen. Und auf mopo.de natürlich gibt's auch dazu was zu lesen. Also jeder, der es mitbekommen möchte, sollte es mitbekommen. 5. März und 2. April sind da die Termine. Start ist jeweils 18 Uhr in der Haspa-Filiale am Gänsemarkt. Das ist auch nur der Startpunkt. Also wir machen dann keine Indoor-Challenge in der Haspa, sondern wir gehen dann laufen. Plant und Blumen ist nicht weit, die Alster ist nicht weit. Also wir werden eine schöne Laufstrecke finden. Wo das genau dann sein wird, lasst euch überraschen. Und danach gibt's natürlich noch, wie gesagt, Josefine hat es schon erwähnt, ihr könnt danach noch Fragen stellen. Also falls euch irgendwelche ganz dringenden Dinge auf den Nägeln brennen, dann habt ihr da die Möglichkeit. Und ein Wasser fällt danach vielleicht auch noch ab und vielleicht auch was Kleines, ein kleinen Riegel, ein kleines Gel oder sowas danach. Da lässt die Haspa, weiß ich aus eigener Erfahrung, sich niemals lumpen. Und was ganz wichtig ist, egal welches Niveau ihr habt. Also wir wollen da niemanden ausschließen. Wir wollen da eine Veranstaltung oder Veranstaltungen machen, die für jedes Laufniveau relevant sind. Also jeder hat sein individuelles Niveau und das wird Josefine auch in ihrem Training oder in dem Training berücksichtigen, dass wirklich jeder, der da war, nachher geht und sagt, Mensch, das hat mir total was gebracht und das war ein totaler Mehrwert für mich und mein Training. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir da nicht nur so eine Gruppe sind aus irgendwie Überambitionierten, die alle irgendwie einen Marathon unter 2,5 Stunden laufen wollen. Das ist nämlich definitiv nicht der Fall. Ich persönlich werde auch schon raus, muss ich sagen. Das sind nicht meine Zeiten, aber ja, wir freuen uns sehr. Meldet euch an, das ist wichtig. Wir haben ausreichend Platz an beiden Terminen. Und wenn ihr Lust habt, kommt doch sonst einfach bei beiden Terminen vorbei. Hast du noch was zu ergänzen?
Nee, sehr guter Einwand von dir. ich habe mir extra das so überlegt und werde auch die Strecke so planen, dass eben jeder in seinem eigenen Tempo laufen kann. Und je mehr Leute kommen, umso besser wird es, weil dann wird auch jeder wahrscheinlich jemanden finden, der im ähnlichen Tempo läuft. Und ja, es wird so angelegt sein, dass möglichst keiner unterfordert ist, keiner überfordert ist, jeder seine Pace laufen kann und wir dann am Ende alle wieder erschöpft, aber glücklich in der Haspa zurück sind.
Perfekt, vielen Dank. Josefine, vielen, vielen Dank für die Folge. Die werden wir auch, also heute ist der 24. Februar, wo wir die Folge aufnehmen. Morgen am 25. erscheint die Folge schon. Das sind natürlich auch noch die letzten, die wir nicht eingesammelt haben, Wind davon bekommen und nach Möglichkeit am 5. März bei der Haspa vor Ort sind. Und danke dir wirklich für die tollen Einblicke in deine Arbeit. Dir alles Gute und dann sehen wir uns ja schon ganz bald persönlich hier in Hamburg.
Genau, ich freue mich auch, hoffentlich möglichst viele Leute nächste Woche von euch zu sehen. Und danke für die Einladung.
Vielen Dank. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.